Das ist eine Serie über Sissi, bei uns explizit nicht Sissi genannt, weil sie wird als junge Rebellin gezeigt, die sich so nicht nennen lassen möchte. Sie sagt explizit, ich bin Elisabeth, und so wird sie bei uns auch durchgehend genannt.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die spannendsten Menschen der Welt. Und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Heute ist die Schauspielerin Melika Furutan zu Gast. In 88 Ländern stand ihre Serie Die Kaiserin in den Netflix Top 10. In dieser modernen Sissi-Adaption spielt Melika die dominante Schwiegermutter am kaiserlichen österreichischen Hof. Melika selber wohnt in Berlin, hat mütterlicherseits deutsche und väterlicherseits iranische Wurzeln. Es war gar nicht leicht, einen Termin mit ihr zu bekommen. Derzeit engagiert sie sich nämlich auch noch mit großem Einsatz für die Protestbewegung in der Heimat ihres Vaters, dem Iran. Dass sie das auch im Januar besonders wichtig ist und was sonst noch im ersten Monat des Jahres auf ihrem Programm steht, das erzählt sie uns gleich. Wir sagen herzlich willkommen, liebe Melika Furutan. Herzlich willkommen im Podkalender im Januar 2023, liebe Melika Furutan.
Hallo.
Melika, du bist eine erfolgreiche Fernseh- und Filmschauspielerin. Bevor wir gleich auf dich zu sprechen kommen, darf ich vielleicht sogar mit deinen Eltern anfangen?
Ja, gerne. Ich bin gespannt, was du über meine Eltern weißt.
Wahrscheinlich gar nicht so viel, nur die wenigen Fakten klingen gleich mal sehr spannend. Dein Vater, habe ich gelesen, war im Iran Fußballtrainer und deine Mutter war bei Daimler-Benz. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja. Mein Vater war Trainer von Homer, also kann man vergleichen hier so mit Erste Bundesliga. Und dann war er ein paar Monate lang Trainer der iranischen Nationalmannschaft, bevor dann die Revolution kam und die Veränderungen im Land. Und dann musste er ja das Land verlassen.
Ja. Wo hatten die beiden, also deine Mutter und dein Vater, sich kennengelernt?
Die haben sich in Paris kennengelernt. Mein Vater ist 1968 nach Paris, um dort ein Filmstudium zu beginnen, und hat meine Mutter dort in der Mensa kennengelernt. Meine Mutter war damals Au-pair-Mädchen. Er hat sie angesprochen, weil er sie wunderschön und toll fand und gleich im ersten Moment beschlossen hatte, dass das die Frau seines Lebens ist. So haben die sich kennengelernt. Und dann hat mein Vater irgendwann meine Mutter dazu überreden können, ein Studium des Filmschnitts zu beginnen. Das hat sie dann gemacht und so haben sie beide ihre Ausbildung gemacht und sind dann zusammen nach Deutschland. Und da haben die beiden zusammen eine Zeit lang beim Südwestfunk gearbeitet. Da kamen meine Geschwister zur Welt und dann haben sie beschlossen, gemeinsam nach Iran zu gehen. Und da wurde ich dann geboren.
Okay. Und dort erst hat er seine Fußballkarriere begonnen oder wie passt die jetzt dazu?
Genau, die hat dadurch begonnen, dass die beiden erstmal schauen mussten, wie sie sich da beruflich orientieren. Und haben angefangen, erstmal bei einer Firma eines Schweizer Unternehmens zu arbeiten. Was genau der da produziert hat, ich glaube, ach, da müsste ich nochmal nachfragen, meine Eltern. Da war ich noch nicht geboren. Und mein Vater hat sich in der Zeit bemüht um Arbeit im Bereich Film. Und dann war es, glaube ich, so, dass sie ihm gesagt haben, er sollte erstmal anfangen, so einen Propagandafilm für den Schah zu drehen. Und das wollte er nicht, da hat er sich verweigert. Dann lief das mit seiner Filmkarriere im Iran so ein bisschen aus. Er war immer schon gleichzeitig extrem fußballaffin. Und ich glaube, ich hatte irgendwann mal in einem Podcast auch schon erwähnt, wie ähnlich ich diese Berufe finde, Fußballtrainer und Filmregisseur, weil beides sind müssen Autoritäten sein, die ein Team leiten können und einen Überblick haben müssen über viele Menschen und lenken und leiten. Und als mein Vater gemerkt hat, dass das mit seiner Filmkarriere in Iran nichts wird, da hat er sich angefangen, dem Fußball zu widmen. Ist da relativ schnell als Trainer angenommen worden und war auch recht erfolgreich.
Ja. Du wurdest in Teheran geboren und hast schon erzählt, nach der Revolution ist deine Familie mit dir nach Deutschland geflohen.
Ich muss das so ein bisschen korrigieren, denn ich bin nicht geflohen. Das ist immer so ein Narrativ, das muss ich korrigieren, denn mein Vater ist geflohen. Die kamen eines Nachts ihn holen und er war Gott sei Dank nicht zu Hause und konnte gewarnt werden und hat sich dann über mehrere Wochen in Iran versteckt. Meine Mutter hat in der Zeit mit Freunden, Familie, Nachbarn die Flucht organisiert. Sowas kostet natürlich auch viel. Unser ganzer Hausstand wurde aufgelöst. Wir haben Möbel verkauft, Kleider verkauft. Familienmitglieder, Bekannte haben uns Geld geliehen. Damit wurde die Flucht finanziert und mein Vater ist dann über Pakistan nach Deutschland geflohen. Und meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder und ich, wir sind dann mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen, kamen in Frankfurt an. Also für mich, ich hatte jetzt kein Fluchterlebnis in dem Sinne, wie viele andere Menschen in den letzten Jahren mit tausende Kilometer zu Fuß Länder überqueren und dann ankommen.
Ja, das ist gut, dass du das ja definitiv.
Ja, das ist mir schon wichtig, den Unterschied da zu nennen. Also mein Vater war derjenige, der dann geflohen ist.
Wo seid ihr dann gelandet?
In Boppard am Rhein, eine Kleinstadt zwischen Koblenz und Mainz, wunderschön gelegen, im Tal der Lorelei. Da ist nämlich meine Mutter geboren. Und meine Mutter ist Tochter von Hoteliers.
Okay.
Also Boppard ist halt ein Touristenort. Da kommen sehr viele Besucher, damals sehr viel aus England und Japan. Und meine Oma hatte dort ein kleines Hotel mit 17 Zimmern. Das hieß Hotel Deutsches Haus. Und dort ist meine Mutter groß geworden. Und natürlich ist der erste Anlaufpunkt, wenn man ein Land verlässt, so ad hoc, ist natürlich dann der Geburtsort meiner Mutter gewesen. Da sind wir angekommen und haben auch tatsächlich erstmal lange Zeit im Hotel Deutsches Haus gewohnt, nämlich in Zimmer 17.
Okay. Auch ein kurioser Name in dem
Zusammenhang. Ja, finde ich auch. Aber wir haben da, glaube ich, ein halbes Jahr dann im Hotel gelebt oder vielleicht sogar ein Jahr, bis meine Eltern sich so ein bisschen orientieren konnten, Arbeit gefunden haben. Und das war, also die Zeit habe ich sehr schön in Erinnerung, muss ich sagen.
Du hast dann die Schule besucht und Abitur gemacht und dann erst einmal Philosophie, Englisch und Geschichte studiert da an der Universität zu Köln. Und erst danach hast du dann eine Schauspielausbildung absolviert an der UdK in Berlin. Jetzt, nachdem du ein bisschen erzählt hast, ist mir auch klar, wie diese Idee von Film oder Schauspielerei zustande kam. Deine Eltern haben beide schon in dem Bereich gearbeitet.
Ja, beide auch filmaffin. Mit meinem Vater habe ich sehr viel zusammengeschaut. Und die Idee, Schauspielerin zu werden, glaube ich, hatte ich schon sehr früh entwickelt. Meine Mutter hat in Boppard ein kleines Theater geleitet.
Was es da alles gab in Boppard?
Ja, in Boppard gab es viel. Vor allen Dingen auch sehr viele nette Leute. Meine Mutter, glaube ich, weiß gar nicht, ob sie mir das irgendwann mal gesagt hat, hatte insgeheim den Wunsch, auch Schauspielerin zu werden. Und da hat sie dann in Boppard dieses Theater gegründet. Auch ein lustiger Name, das Bopparder Burgtheater. Ich weiß nicht, ob es angelehnt war an die Wiener Burg.
Bestimmt.
Und dort wurden Stücke ausgesucht im Sommer und im Winter. Da gab es dann in Boppard auch so eine Halle, da konnte man das spielen. Es gab den Innenhof einer kleinen Burg und da wurde dann im Sommer Freilichttheater gemacht. Und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Meine Mutter hat mich gefragt, hast du Lust, da mitzumachen? Ich glaube, da war ich 11 und mein erstes Stück war Die kleine Hexe. So, und das hat sich dann im Laufe der Zeit, hat mich das so begleitet. Und das Philosophiegeschichte und Englischstudium habe ich gemacht, weil man, glaube ich, erstmal nicht wagt, den Gedanken zu denken, man könnte tatsächlich Schauspielerin werden. Das war mir einfach zu fremd, wie man überhaupt dahin kommt. Ich habe immer gedacht, ja, irgendwann kommt einer auf der Straße auf mich zu und sagt, möchtest du Schauspielerin werden? Dass es Schauspielschulen gab und man eine wirkliche Ausbildung dafür machen kann, hat mir dann ein Studienkollege in Köln, mit dem ich ein Philosophie-Seminar besucht habe, der hat mir das dann gesagt. Und mit dem zusammen habe ich dann parallel angefangen, mir Texte zu suchen, die ich dann vorsprechen werde. Und ich glaube, nach 3 oder 4 Schulen bin ich dann in Berlin an der Hochschule der Künste aufgenommen worden. Heute Universität der Künste, heißt ja jetzt UdK.
Genau. Seit 2004 bist du dann in Filmen und vor allem auch im Fernsehen zu sehen gewesen. Und ich glaube, einem breiteren Publikum bist du seit deiner Rolle in der Krimiserie KDD, Kriminaldauerdienst, bekannt. Da spielst du Silvia Henke, ja, eine Kriminalkommissarin. 2008 gab es für die Serie den Grimme-Preis. Und derzeit sieht man dich in einer übrigens auch sehr guten anderen Serie, nämlich Die Kaiserin auf Netflix. Wen spielst du da? Wovon handelt die Serie, für die, die sie noch nicht gesehen haben? Und obwohl sie, glaube ich, sehr erfolgreich ist. Und was macht sie so besonders?
Ich spiele in Die Kaiserin Erzherzogin Sophie von Bayern. Das war die Mutter von Kaiser Franz Josef, der ja bekanntermaßen Elisabeth geheiratet hat, uns bekannter als Sissi. Also es ist eine Serie über Sissi, bei uns explizit nicht Sissi genannt, weil sie wird als junge Rebellin gezeigt, die sich so nicht nennen lassen möchte. Sie sagt explizit, ich bin Elisabeth, und so wird sie bei uns auch durchgehend genannt. Ich glaube, den Inhalt muss ich jetzt nicht nochmal wiedergeben, oder? Ich glaube, das ist den ZuhörerInnen allen bekannt, durch die Romy Schneider-Filme über Sissi, durch diverse andere Sissi-Verfilmungen, die zurzeit im Kino und auf anderen Streaming-Plattformen zu sehen sind.
Die Form ist aber sehr ungewöhnlich, eurer Serie. Man sieht immer so, wenn man genau hinblickt, moderne kleine Hinweise. Ja, also es ist natürlich, spielt alles, wo es hingehört, auf Schlössern, aber zum Beispiel in deinen Outfits, finde ich, sieht man, aha, das ist auch in der Jetztzeit verankert.
Ja, das war absolut eine Absicht der Kostümbildnerin, tolle Kostümbildnerin, Gabriela Räumer. Die hat sich sehr viel Gedanken im Vorfeld gemacht. Die hat ein Jahr vorher angefangen und es gab definitiv ein Übereinkommen von Sommerhaus, den Produzenten von Florian Kosten und Katrin Gebbel, Regisseur und Regisseurin, und Katharina Eisen, der Showrunnerin. Die haben sich da viel Gedanken drüber gemacht, wie sie das Ganze ein bisschen aufpeppen, ist so ein komisches Wort. Aber ja, moderne Elemente in allem. Also in der Sprache, darüber, wie man die Figur Elisabeth ins Heute so ein bisschen zieht, dass sie so ein bisschen relatable ist für das junge Publikum. Anhand der Kostüme sieht man, dass es werden mit Schnitten und mit Formen, Farben gearbeitet, die es damals vielleicht in der Form noch nicht gab. Aber trotzdem wirkt es, finde ich, nicht so, als wäre das jetzt einfach so eine Spinnerei, sondern ja. Gabriela hat viel recherchiert und auch Dinge gefunden, die es tatsächlich damals so gab, die uns aber nicht bekannt sind. Also, dass damals schon Netz getragen wurde und solche Dinge, das war dann auch Avantgarde. Das hat sie alles recherchiert und benutzt, um der Serie auch einen modernen Look, einen modernen Ton zu geben.
Ja.
Ich finde, das ist sehr gut gelungen.
Ja, finde ich auch. Und finden, glaube ich, auch Millionen andere.
Ja, das war ziemlich erfolgreich. Netflix ist ja immer toll, weil das natürlich sofort in 100, ich glaube 92 Länder gestreamt wird. Also diese Reichweite, dafür sind wir sehr dankbar, dass man plötzlich Post bekommt aus Brasilien, ist schon außergewöhnlich und irgendwie beeindruckt einen das so, dass man plötzlich Sachen macht, die so weit weg von so vielen Menschen gesehen werden können.
Ja.
Das ist schön.
Ja, auch dass sie an diesem Ausschnitt der Geschichte auf der ganzen Welt interessiert sind, ist natürlich dann interessant und eine Lehre, ja.
Ich glaube, es funktioniert natürlich auch sehr über Kutschen, die Kostüme, die Perücken, die Liebesgeschichte, die dysfunktionale Familie. Das sind natürlich auch alles Sachen, die ZuschauerInnen gerne sehen. Ich glaube auch ein bisschen nach 2 Jahren Pandemie, so ein bisschen Eskapismus tut vielleicht der Seele und dem Kopf ganz gut.
Ja. Liebe Melika, kommen wir nun auf den Anlass dieses Podcasts zu sprechen, nämlich den Monat Januar. Jetzt haben wir ja gerade noch Dezember. Wie schaust du dem Januar denn entgegen?
Uff, du weißt, ich bin in Berlin.
Ja.
Und Januar in Berlin.
Ja, das ist hart. Da muss man sich anschneiden.
Das ist hart. Also ich mag noch den Oktober, November, Dezember. Ich glaube, das spreche ich allen aus der Seele. Das ist so ein bisschen so. Klar, man ist traurig, der Sommer ist vorbei, aber so das Herbstlaub, das sich bunt färbt und dann so die ersten kühlen Tage und dann Dezember, man freut sich auf die Festtage und so. Und Advent ist schön, Plätzchen backen und dann kommt der
Hammer.
Der fängt schon mit einem Kater am 1. Januar an. Ich finde den Januar ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also freue ich mich auf Tipps, die du mir jetzt geben kannst.
Ja, da wird einiges passieren, das dich ablenkt.
Ja, bitte, ich bin ganz Ohr.
Mal sehen, ob es was für dich ist. Das Buch von Prinz Harry, Reserve oder Reserve, erscheint am 10. Januar, also auch auf Deutsch. Sprich, das werden seine Memoiren sein, in denen er wohl das auspacken wird, was er in der Netflix-Doku mit seiner Frau Meghan noch nicht ausgepackt hat.
Wie, was, da gibt's noch mehr?
Ja, es sieht so aus. Also es sind offiziell seine Memoiren, wow, die man eben heute mittlerweile schlauerweise im ersten Drittel des Lebens schreibt und dann vielleicht nochmal, keine Ahnung, zur Mitte des Lebens. Auf jeden Fall.
Bist du gespannt darauf? Wirst du das lesen?
Ja, ehrlich gesagt, Ich habe versucht, diese Doku zu schauen und so gern ich deine Serie gesehen habe und auch die eine oder andere Kutsch toll finde, so wenig interessiert mich dieses Paar.
Ja, ich bin auch nicht so sehr interessiert an Königsgeschichten. Eher so, bei mich kriegt man mit so Celebrity-Gossip.
Ja.
Aber das Königshaus hat, also generell Königshäuser, sind nicht so in meinem Interessensfeld.
Ja.
Wobei natürlich Meghan und Harry, das ist natürlich interessant aufgrund der ganzen Geschichte von Meghan, die da als Mixed Race, so haben es die englischen Medien ja gerne genannt, da in dieses Königshaus eingedrungen ist und wie die sich ihr gegenüber verhalten haben, finde ich schon nicht uninteressant. Also ja. Alles, was das Thema Rassismus, englische Presse, englische Bevölkerung, generell wir und Königshaus, das finde ich gar nicht so uninteressant. Deswegen dachte ich schon, ich würde mir die Doku mal anschauen. Mal kurz reingucken,
genau. Es läuft dann am 5. Januar in Deutschland The Banshees of Inisherin an mit Colin Farrell. Den konnte man jetzt auch schon unlängst auf dem Berliner Filmfestival Around the World in 14 Films sehen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gemacht, weil ich schon im Trailer kein einziges Wort verstanden habe. Die sprechen natürlich sehr irisch gefärbtes Englisch, aber der soll toll sein.
Der soll super sein. Der lief in Venedig und war bei mir Top 3 von den Filmen, die dort präsentiert wurden, dass ich dachte, ich will den auf jeden Fall gucken. Ich habe den Trailer gesehen, fand den Trailer super. Du kannst doch mit Untertiteln gucken.
Ja, der wird ja bis dahin auch, denke ich, synchronisiert sein. Aber,
nein, guck nicht synchron. Oh, synchronisiert ist immer schrecklich.
Ja, ich dachte in dem Fall, aber ja, genau, mit englischen Untertiteln muss ich ihn dann sehen.
Ja.
Ja. Außerdem startet am 12. Januar Holy Spider. Das ist ein Thriller, über den du, könnte ich mir vorstellen, bestimmt was sagen kannst. Der muss fantastisch sein und spielt im Iran. Was weißt du darüber?
Ja, ich weiß was über die Geschichte. Es gab nämlich einen Dokumentarfilm darüber vor ein paar Jahren, der hieß Along Comes the Spider und handelt von der Geschichte des Serienkillers im Iran, in Mashhad. Der hat Prostituierte umgebracht, der hat die zu sich nach Hause gelockt und hat die dann ermordet. Und das hat damals, die Dokumentation ist unglaublich ergreifend, weil man sieht, dass dieser Mann auch noch in seinem schrecklichen Handeln so unglaublich supported wurde, dass das im Grunde genommen als gar nicht so schrecklich wahrgenommen wurde von Teilen der Menschen, die ihn kannten. Sein Sohn von ihm stammt, also der war damals 12, als die Doku gemacht wurde, der hat von dem stammt der Ausspruch, also wenn ich so alt bin wie mein Vater, werde ich sein Werk fortsetzen. Das war wirklich schlimm. Was jetzt den Film angeht, ich schaue ihn dir an. Ich habe da ein bisschen eine kritische Haltung zu, weil ich das Verhalten des Regisseurs in der Öffentlichkeit da auch in Cannes nicht so gut fand, dass er aufgestanden ist und gesagt hat, er hätte jetzt den iranischen Frauen endlich einen Körper gegeben. Also Körper, die dann im Film brutalst misshandelt und dann ermordet werden. Ich fand das, ehrlich gesagt, keinen guten Ausspruch. Er wurde mir dann plötzlich so unsympathisch. Ich mochte das nicht, dass er das gesagt hat, weil...
Weil es mehr als nur ungeschickt war, sondern eigentlich auch wieder patriarchalisch.
Ja, ich fand es auch vermessen, sowas zu sagen. Ich gebe den iranischen Frauen einen Körper und die Art, wie er ihnen einen Körper gab, fand ich dann auch wieder so ein bisschen, ich fand das so exploitend. Also es ist kein Wort auf Deutsch, aber verstehst du, was ich meine? Ich stehe dem Film so ein bisschen kritischer gegenüber. Ich finde, er bedient gewisse Vorurteile, die man so im Westen gegenüber solchen Ländern wie Iran hat. Natürlich ist alles das, was in dem Film passiert, auch so geschehen. Ich finde ihn trotzdem auf eine bestimmte Art für mich kontrovers durch das Verhalten des Regisseurs und die Art und Weise, wie gefilmt wird und dass das auch sehr graphic ist. Weiß ich nicht, ob ich so den Film gemacht hätte. Er hat ihn so gemacht, er hat seinen Film daraus gemacht. Menschen sollen sich den angucken und selber ihre Meinung bilden. Also das ist meine, wenn ich jetzt ganz offen bin.
Ja, gerne. Jetzt machen wir einen ganz großen thematischen Sprung. Ich sehe hier auf meiner Liste Jan Böhmermann und das Rundfunktanzorchester. Die werden im Januar noch durch Deutschland touren. Auch in der Max-Schmeling-Halle in Berlin werden sie sein. Ist das vielleicht etwas für dich?
Ich finde das super, was der macht. Und ich höre ihm gern zu. Und ich finde das interessant, wie er sich so die letzten 10 Jahre zu so einem wahnsinnig politischen Menschen entwickelt hat. Ich finde seine Arbeit wirklich gut. Also ob ich mir jetzt, was ist das jetzt?
Ich glaube, dass er da eher singt. Aber ich... glaube weiter, dass er gar nicht, also dass er recht gut singen kann auch, ja? Meine ich gehört zu haben.
Vielleicht.
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 Okay, Melika, ich sehe schon, du bist nicht leicht abzulenken von den düsteren Januartagen.
Doch, doch, ich schaue mir Jan Böhmer mal an, wenn ich noch eine Karte kriege.
Es gibt noch eine Ausstellung, ich weiß jetzt nicht, die ist jetzt auch nicht unbedingt geeignet, die Laune aufzuhellen. Das ist nämlich die amerikanische Fotografin Nan Golden. Fotografien von ihr aus 5 Jahrzehnten. Mhm. Also Bostoner Jahre, New York, Berlin und Asien sowie aktuelle großformatige Werke. Interessiert dich das?
Ja, finde ich toll. Nan Golden interessiert mich und da würde ich auf jeden Fall eine Ausstellung besuchen.
Okay. Melika, das war gar nicht so einfach, heute mit dir einen Termin auszumachen, denn du hast dieser Tage noch mehr auf dem Programm als wahrscheinlich sonst. Du engagierst dich nämlich sehr für die Protestbewegung im Iran, über die wir natürlich alle tagtäglich in den Medien vieles hören, vieles wahrscheinlich eben auch nicht. Auslöser war ja der durch Polizeigewalt herbeigeführte Tod von Mahsa Amini im Teheran. Mahsa Amini ist von der islamischen Sittenpolizei festgenommen und misshandelt worden, weil angeblich ihr Kopftuch nicht richtig saß. Jetzt ist vor wenigen Tagen im Teheran eine Kollegin von dir festgenommen, die international auch bekannte Schauspielerin und Oscarpreisträgerin, Taraneh Ali Dosti. Sie hatte sich in den vergangenen Monaten mehrfach mit der Protestbewegung solidarisiert. Was hörst du seitdem, vielleicht auch in deinen Kreisen, was hörst du überhaupt aus der Heimat deines Vaters? Gibt es da noch Familie? Was sagt man?
Ja, ich muss einmal zu dem Namen Mahsa Amini, das ist mir wichtig, seit ich selber ein bisschen was dazugelernt habe, sagen, dass wir doch gerne auch ihren kurdischen Namen mit dazu nehmen. Sie hieß Jina Mahsa Amini, weil die Kurdinnen und Kurden werden in Iran sehr unterdrückt und man muss als Kurdin einen iranischen Namen annehmen. Sie kommt aus Sadr, glaube ich, das ist eine kurdische Stadt in Iran und da musste sie sich Mahsa Amini nennen. Und diese kleine Korrektur ist mir wichtig, das habe ich nämlich auch, also man lernt ja wahnsinnig viel dazu in letzter Zeit. Ich wusste auch so viele Dinge nicht und habe in den letzten 3 Monaten durch eben meine Arbeit mit Aktivisten und Aktivistinnen ganz schön mehr gelernt. Und was Taraneh angeht, Taraneh hat sich vor einigen Wochen öffentlich auf ihrer Social-Media-Seite ohne den Zwangshijab gezeigt und hat sich mit den Protestierenden in Iran solidarisiert. Sie ist auch vor den Protesten schon politisch gewesen. Ich kenne Taraneh deshalb gut, weil ihr Vater ist ein sehr bekannter Fußballspieler in Iran, Hamid Ali Dosti, und das war ein Spieler meines Vaters.
Wahnsinn.
Wir haben natürlich dann mit Schrecken erfahren, dass sie festgenommen wurde. Sie wurde in ihrer Wohnung vor den Augen ihres Kindes festgenommen und sitzt jetzt in Evin im Gefängnis für politisch Inhaftierte in Trakt 209. Da sitzen die politisch aktiven Leute und werden verhört und gefoltert. Wir suchen eine Patenschaft für Taraneh. Weißt du ein bisschen was über die Patenschaft?
Erzähl nochmal.
Also da sitzen jetzt mittlerweile über 18.000 Menschen in Haft in Iran im Gefängnis. Und in Deutschland gibt es Aktivistinnen, die sich um Patenschaften für diese politisch Inhaftierten bemühen. Das sind Abgeordnete des Bundestags, die übernehmen dann sozusagen Verantwortung. Die schreiben ans Auswärtige Amt, die schreiben an Annalena Baerbock, die schreiben an die iranische Botschaft in Berlin, an die EU-Sonderbeauftragte und so weiter. Und bitten um Freilassung dieser inhaftierten Person. Dadurch bekommt die Person Aufmerksamkeit. Und soweit wir das bisher mitbekommen haben, ist es so, dass durch diese Aufmerksamkeit für die einzelnen Personen die Hemmschwelle, diese Person hinzurichten, größer wird. Und ich finde das ganz toll, muss ich sagen, diese Aktion, dass da die Abgeordneten diese Patenschaften übernehmen. Und das ist jetzt auch ein bisschen länderübergreifend. Die Schweiz hat jetzt auch damit angefangen. Und je mehr Aufmerksamkeit diese Menschen bekommen, je mehr Aufmerksamkeit die Protestierenden in Iran bekommen, desto besser ist das natürlich, weil dann kann man nicht einfach so Menschen hinrichten. Können sie, haben sie auch schon getan. Es gab schon 2 Hinrichtungen, die haben öffentlich stattgefunden. Die wurden gehängt, die Männer, öffentlich. Also es ist auch etwas, wo man sich natürlich 2022 fragt, wie kann ein System noch so im Mittelalter existieren? Und was wir Aktivistinnen machen gerade, ist sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Also ja. Kundgebungen, Demonstrationen, Abende zum Beispiel, wie sie jetzt im Berliner Ensemble oder in der Volksbühne stattgefunden haben. Diese Patenschaften, also da sind sehr, sehr, sehr viele Frauen und Männer gerade im Stillen viel am Arbeiten, um Aufmerksamkeit für die Revolution im Iran hier in Deutschland zu schaffen.
Welche Auswirkungen hatte eine Aktion wie die von Glashäufer Umlauf und Joko Winterscheid, die ja immer noch läuft, denn die beiden haben ja ihre Instagram-Accounts und damit Millionen Reichweiten Aktivistinnen und Aktivisten der Protestbewegung zur Verfügung gestellt? Was bringt das?
Viel. Also du sagst es schon, die haben eine enorme Reichweite und ich war an dem Tag, als ich das gehört habe, hatte ich Tränen in den Augen, weil ich das wirklich, wirklich toll fand, was die gemacht haben. Also zu sagen, wir geben hier unsere riesige Reichweite, Aktivistinnen, die die Leute aufklären, das bringt das ganze Thema natürlich in den Mainstream, was sehr gut ist, weil es gibt natürlich viele Krisenherde auf der Welt. Die Menschen haben ihre eigenen Sorgen, die haben ihre eigenen Probleme. Der Winter steht an, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben also sehr viel, was Menschen gerade beschäftigt. Und ich finde, es ist nicht unbedingt eine Voraussetzung, dass man jetzt sagt, ich weiß, was in Iran passiert, ja, als Nicht-Iranerin. Ich finde es immer berührend, wenn Menschen, die im Grunde genommen vielleicht wenig oder gar nicht mit dem Land zu tun haben, sich plötzlich so interessiert zeigen und so aktiv werden. Das berührt das Herz extrem. Und durch ihre Reichweite und durch ihr Publikum haben sie dann natürlich Mainstream angesprochen und verbreiten das Thema so. Das heißt, Menschen werden aufmerksam auf das, was in Iran passiert, die sich vielleicht sonst eher mit anderen Themen beschäftigen. Und Hut ab vor der Aktion.
Und wie kommt das wiederum dann in den Iran, diese Energie oder diese...
Das kommt alles an. Mhm. Das kommt alles an, weil die Leute natürlich tagtäglich, habe ich gehört, damit beschäftigt sind, zu schauen, wie das aufs Land auf die Proteste reagiert. Also die googeln Hashtags und gucken, interessiert man sich dafür, wird das verbreitet. Ich meine, da führt ein Volk gerade auch mit Instagram und Twitter eine Revolution. Wir haben ja keine JournalistInnen im Iran, die wirklich neutral berichten können, unabhängig berichten können. Und diese ganzen Bilder, die kommen, die Videos von den Protesten auf der Straße und von den Menschen, die hingerichtet werden sollen, das, und die inhaftiert wurden, das sammelt die Bevölkerung und schickt es über Instagram hier zu uns. Und umgekehrt kriegen sie natürlich mit, ob wir das reposten, ob wir es öffentlich machen. Das bekommen die alles mit und das motiviert. Deswegen kann ich nur an jede und jeden appellieren, folgt Leuten auf Instagram oder Twitter, die Aktivistinnen sind, Gilda Sahebi, Nathalie Amiri. Da gibt es viele Leute, die informieren. Düzen Tekal zum Beispiel mit ihrer Organisation Hava, die informieren und halten immer auf den neuesten Stand. Wenn man diesen Leuten folgt, dann kriegt man immer Informationen und auch egal, ob man 20 Follower inne hat auf Instagram oder 200.000 oder 2 Millionen, jeder Post sorgt natürlich für mehr Aufmerksamkeit, was sehr wichtig ist für die Situation gerade in Iran. Das, weißt du, dieses Gefühl, dass man gesehen wird?
Ja.
Also natürlich sind die Menschen in Iran natürlich, die führen den Kampf, aber es wäre, also es ist schön, wenn wir ihnen mehr oder weniger hinter ihnen stehen und das unterstützen.
Gerade in den letzten Wochen haben manche schon ganz vorsichtig optimistisch von einer Revolution gesprochen. Nun tritt die Protestbewegung in eine neue Phase, schrieb unlängst die FAZ. Du hast es eben schon erwähnt. Das Regime hat 2 Hinrichtungen durchgeführt. Man befürchtet, dass die Protestbewegung zurückgedrängt wird. Nach allem, was du weißt, drohen jetzt diese Verhaftungen und Hinrichtungen der letzten Zeit, die landesweiten Proteste wieder zu ersticken?
Ich bin jetzt keine politische Korrespondentin, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin jetzt seit ein paar Monaten Aktivistin in dem Bereich und kann dir nur wiedergeben, was ich höre aus den Kreisen hier und was unsere Arbeit angeht. Es gab natürlich 2009 schon mit der Grünen Revolution, da sind Menschen über 7 Monate auf die Straße gegangen. Das war damals, ging es um die Wahlfälschung, da war nach der Wahl waren plötzlich 3 Millionen IranerInnen auf der Straße und haben protestiert. Und das wurde niedergeschlagen. 2019 gab es Proteste aufgrund der wirtschaftlichen Lage in Iran. das wird jetzt die feministische Revolution genannt. Ich finde, das kann man ruhig auch so sagen. Das wurde angeführt von den Frauen und wurde ganz schnell unterstützt von Männern. Es ist wirklich so, dass es nicht zentral stattfindet, es ist dezentral. Also die ländliche Bevölkerung geht wie die städtische Bevölkerung auf die Straße. Es sind ältere und hauptsächlich aber auch junge Leute auf der Straße. Es geht jetzt 3 Monate. Wir sind jetzt im Dezember. Die Regierung hat hingerichtet und wir haben gemerkt, es sind trotzdem weiterhin Leute auf die Straße gegangen. Jetzt, gerade heute zum Beispiel, hört man, dass die Proteste wieder angeschwollen sind und viele auf den Straßen sind. Das ebbt dann immer wieder mal ab und kommt aber wieder. Mein Eindruck ist, die Menschen möchten kein Zurück mehr. Die Menschen möchten keine Reformen. Die Menschen möchten wirklich den Sturz des Regimes. Und ich glaube, jede Hinrichtung, jede weitere Verhaftung, jede weitere Vergewaltigung, jede weitere Folternachricht, und das sind wirklich schlimme Nachrichten, das sind junge 16-jährige, 14-jährige Jungs und Mädchen, die vergewaltigt und gefoltert werden, das entfacht noch mehr Wut und noch mehr Wille zum Protest. Und deswegen, ich würde jetzt vorsichtig sein mit einer Prognose, aber das, was ich in den letzten 3 Monaten mitbekommen habe, ist wirklich ein unglaublicher Wille, eine unglaubliche Kraft und einen unfassbaren Mut, den die Menschen da jeden Tag an den Tag legen. Und ich hoffe, dass es weitergeht. Ich hoffe, dass sie mit ihrer Kraft das Regime stürzen und dass wir irgendwann mal in den nächsten Jahren von einem demokratischen Iran sprechen können.
Milika, wir danken dir sehr für das Gespräch.
Danke dir. Danke für die Plattform, dass ich auch ein bisschen darüber sprechen durfte.
Das sehr ist, gerne.
Das ist sehr wichtig, dass wir das machen. Also sehr vielen gern. Dank dafür, liebe
Rebecca. Sehr gern. Das war die Januarfolge des Harper's Bazaar Podkalenders. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und freuen uns schon wieder auf den Februar. Der Harper's Bazaar Podkalender jeden Monat neu auf harpersbazaar.de und überall, wo es Podcasts gibt.